SRF 1.
Uhr, Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Vom Pannenstreifen auf die Überholspur. Der VW-Konzern will sich wieder fit machen und streicht bis zu 30.000 Stellen.
Dieser Pakt ist für Volkswagen ein großer Schritt nach vorne. Sicherlich einer der größten in der Geschichte des Unternehmens,
sagt der Markenchef von VW. Damit das Antibiotikum weiterhin wirkt. Im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen sieht sich der Bund auf dem richtigen Weg. Für Mexikaner gäbe es keine Barrieren. Wenn Trump eine Mauer baut, buddeln wir uns unten durch, sagt ein Lehrer in unserer Reportage aus Mexiko. Und um 13 Uhr...
Gut, sie sagen mir im Team schon, dass sie die IWAB.
Das sagt Radprofi Fabian Cancellara über sich. Der Olympiasieger und Weltmeister zieht Bilanz seiner Sportlerkarriere bei uns im Tagesgespräch. Rendezvous heute Mittag mit Ivana Pribakovic. Der Volkswagen-Konzern denkt um. 30.000 Stellen werden gestrichen, die meisten davon in Norddeutschland. VW will neu auf Elektroautos setzen. Unser Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli berichtet.
Der Wandel wird sicherlich radikaler als alles, was wir bislang erlebt haben.
Das sagte VW-Markenchef Herbert Diess heute Morgen. Konkret heißt das, die Marke VW baut weltweit 30.000 Stellen ab. 23.000 davon in Deutschland. Und das bei weltweit rund 200.000 Angestellten, die meisten davon in Deutschland. Konkret heißt das zweitens, VW will ab 2020 3,7 Milliarden Euro einsparen, aber gleichzeitig soll in neue Technologien investiert werden.
Gleichzeitig werden wir in den kommenden 4 Jahren rund 3,5 Milliarden Euro in die Transformation der Marke und der deutschen Standorte investieren. Insbesondere die Bereiche Elektromobilität, Vernetzung und autonomes Fahren bauen wir kräftig aus.
Je ein neues Elektroauto sollen in Wolfsburg und Zwickau hergestellt werden. Der radikale Wandel sei überfällig, bestätigen Experten. Eine einzige Zahl illustriert das. VW verdient pro PKW nur 395 Euro. Dazu kommt, der Dieselskandal kostet Milliarden. Zum Stellenabbau. Es soll bei der Stammbelegschaft, also den Mitarbeitenden mit einem regulären, unbefristeten Arbeitsvertrag, zu keinen Kündigungen kommen. Sondern der Abbau soll über Frühpensionierungen oder Altersteilzeit erfolgen. Aber den Mitarbeitenden, die aufgrund von sogenannter Zeit- oder Leiharbeit angestellt sind, die also keinen festen Vertrag haben, kann gekündigt werden. Das sind diejenigen, die ohnehin an den unteren Sprossen der Berufsleiter hängen. Volkswagen will zugleich 100 Millionen Euro in die Weiterbildung der Mitarbeitenden investieren und 9.000 neue Stellen schaffen. Die neuen, höher qualifizierten Stellen können aber nicht unbedingt von den bisherigen Mitarbeitenden besetzt werden, denen gekündigt wird. Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer sieht die Personalstrategie im internationalen Vergleich positiv.
Im Vergleich, Toyota baut genauso viele Autos wie VW und hat 300.000 Leute weniger,
sagte er gegenüber dem TV-Sender N24. Er hält den sogenannten Zukunftsplan für notwendig, aber es gebe auch große Herausforderungen. Zum Beispiel bei der Entwicklung von Zellbatterien für Elektroautos. VW macht also einen notwendigen Schritt. Ob er groß genug ist, wird sich zeigen.
Peter Vögeli. Die weiteren Meldungen des Mittags hat Maybrit Horlacher.
Um Antibiotikaresistenzen zu bekämpfen, hat der Bund vor einem Jahr eine nationale Strategie verabschiedet. Heute haben die zuständigen Bundesämter in Bern Bilanz gezogen. Bis jetzt seien 2/3 der beschlossenen Massnahmen in Angriff genommen worden. Dazu gehörten etwa Präventionsmaßnahmen, so dass Infektionen gar nicht erst auftreten. Auch würden häufige Resistenzen bei Menschen und Tieren systematisch erfasst und ein nationales Labor soll neue Resistenzformen erkennen und überwachen. Weiter arbeiten Experten an Kriterien, wie und wann Antibiotika zu verschreiben sind. Jedes 20. Kind in der Schweiz lebt in Armut und jedes 6. Kind ist armutsgefährdet. Das zeigt ein Bericht des Bundesamts für Statistik BFS, der sich auf Zahlen aus dem Jahr 2014 stützt. Besonders betroffen sind demnach Kinder, die in Haushalten ohne Erwerbseinkommen aufwachsen oder mit nur einem Elternteil. Armut im Kindesalter könne die Entwicklung beeinträchtigen und gelte als Risikofaktor für Armut und soziale Ausgrenzung im späteren Lebensverlauf, schreibt das BFS. In Italien gibt es für Regierungschef Matteo Renzi bei der Verfassungsabstimmung möglicherweise eine Niederlage, gemäß neuesten Umfragen. Renzi machte seine politische Zukunft vom Ausgang der Abstimmung am 4. Dezember abhängig. Gemäß den Zeitungen Corriere della Sera, La Repubblica und La Stampa liegt das Nein zwischen 7 und 10 Prozentpunkte vor dem Ja. Viele Menschen seien aber immer noch unentschieden. Mit der Reform soll unter anderem der Senat an Kompetenzen verlieren. 8 Tage nach seiner Wahl hat der künftige US-Präsident Donald Trump in New York den japanischen Regierungschef Shinzo Abe empfangen. Abe sprach danach von einem sehr offenen Gespräch. Er sei überzeugt, dass er zu Trump großes Vertrauen haben könne. Im Wahlkampf hatte Trump die Präsenz der US-Armee beim Verbündeten Japan in Frage gestellt und vorgeschlagen, Japan könnte sich eigene Atomwaffen zulegen. In Manila ist der ehemalige philippinische Diktator Ferdinand Marcos auf dem Heldenfriedhof beigesetzt worden. Opfer der Marcos-Diktatur hatten vergeblich versucht, das ehrenhafte Begräbnis zu verhindern. Die Zeremonie wurde von Hunderten von Polizisten gesichert. Die Witwe Marcos hatte 25 Jahre um das Begräbnis auf dem Heldenfriedhof gekämpft. Alle Regierungen nach Marcos lehnten ein solches ab, wegen dessen schweren Menschenrechtsverletzungen. Der neue Präsident Rodrigo Duterte stimmte nun zu. Gut 50 Länder haben in Vietnam einen Aktionsplan verabschiedet, mit dem sie gegen Wilderer und skrupellose Wildtierhändler vorgehen wollen. Wilderei erhöht das Ausrottungsrisiko für viele bedrohte Tierarten, heißt es in der Erklärung. In Vietnam und China ist der Markt groß für Körperteile wildlebender Tiere. Vietnam verspricht nun Aufklärungskampagnen, um die Nachfrage nach angeblichen Potenz- oder Heilmitteln aus Nashornteilen zu stoppen. China zeigt die Absicht, Touristen mit Broschüren in Flugzeugen davor zu warnen, Wildtierprodukte zu kaufen. Der Blick aufs Wetter. Heute und morgen ist es beidseits der Alpen meist bewölkt und zeitweise fällt Regen. Über Nacht geht der starke Föhn zu Ende und die Schneefallgrenze sinkt morgen gegen 1500 bis 1000 Meter. Morgen Nachmittag lockern sich im Westen die Wolken auf. Es wird kühler bei 8 Grad.
Und plötzlich wirkt das Antibiotikum nicht mehr, das Fieber steigt weiter, nichts hilft. Damit solche Antibiotikaresistenzen in der Schweiz die Ausnahme bleiben und Patienten nur in Ausnahmefällen an einfachen Infektionen sterben, hat der Bund vor einem Jahr eine Reihe von Massnahmen beschlossen. Heute haben die Verantwortlichen des Bundesamtes für Gesundheit eine erste Bilanz gezogen. Katrin Kapretz von der Wissenschaftsredaktion, wie fällt diese Bilanz aus?
Nun, beim Bund herrscht große Zufriedenheit. Die Umsetzung seiner Strategie gegen Antibiotikaresistenzen laufe auf Hochtouren, hat er heute gesagt. Es wurden im vergangenen Jahr auch tatsächlich einige wichtige Sachen aufgegleist, zum Teil auch Gesetze angepasst. Und außerdem startet der Bund nächstes Jahr ein großes Forschungsprojekt im Bereich Antibiotikaresistenzen.
Zufriedenheit also beim Bund. Beurteilen Sie persönlich den Schweizer Kampf gegen Antibiotikaresistenzen auch so positiv?
Ich finde, der Bund hat alle wichtigen Aspekte dieses wirklich umfassenden Problems im Auge. Aber bei der Umsetzung hätte ich mir tatsächlich etwas mehr Mut gewünscht. Zum Beispiel wäre es wirklich lebenswichtig, bestimmte neuere, potente Antibiotika-Wirkstoffe allein für die Behandlung von Menschen aufzusparen. Doch der Bund geht da zögerlich voran. Der Einsatz dieser wichtigen Medikamente bei Tieren wird lediglich etwas eingeschränkt.
Patienten, die an einfachen Infektionen sterben, weil Antibiotika nicht mehr wirken, das kennt man ja schon in größerem Ausmaß aus Asien, zum Beispiel auch aus Indien. Wie groß ist diese Gefahr eigentlich in der Schweiz?
Nun, sie nimmt zu, gerade weil die Schweizerinnen und Schweizer viel und überall hinreisen. So weiß man, wie gesagt, heute, wer von Indien heimkommt, der hat mit großer Wahrscheinlichkeit Bakterien aufgelesen, die gegen viele der gängigen Antibiotika resistent sind. Im Inselspital Bern hat man bereits erste Patienten, die man mit überhaupt keinem Antibiotika mehr behandeln kann.
Die Spitäler sind sich also der Problematik bereits bewusst. Wie sieht es eigentlich aus bei selbstständigen Ärztinnen und Ärzten in deren Praxen?
Nun, für die Hausärztinnen und Hausärzte kommen wirklich enorme Herausforderungen auf sie zu. Sie empfangen nämlich je länger, je mehr Patientinnen und Patienten mit Infektionen, die zwar oft einfach sind, sich aber bereits schon nicht mehr mit gängigen Antibiotika behandeln lassen. Das heißt, die Hausärzte müssen einerseits lernen, sparsamer mit breitwirksamen Antibiotika umzugehen. Andererseits müssen sie damit halt auch einmal einen Patienten ohne Medikamente nach Hause schicken, weil eine einfache Infektion mit etwas Geduld von selber abklingt. Das ist vielleicht für den einzelnen Erkrankten manchmal schwierig, aber hat eben doch immens wichtig, damit wir auch mittelfristig wirklich noch wirksame Medikamente haben.
Danke für die Informationen und Einschätzungen, Katrin Kapretz von der Wissenschaftsredaktion. Und wir haben eine Infografik zum Thema Verbreitung von resistenten Bakterien im Internet aufgeschaltet für Sie. Abrufen können Sie diese unter www.srf.ch/news. Und weiter geht es hier im Rendezvous mit der neuen Ausgangslage in den USA. Die Mauer zu Mexiko. Die Idee ist nicht neu und ängstigt die Mexikaner auch nicht wirklich. Die Reportage. Donald Trump als Präsident. Die anderen Regierungen könne er zeigen, wie man aufs Volk hört, sagt ein parteiloser Trump-Wähler. Mit dem Latein am Ende sind vielleicht bald die Deutschstudierenden an der Uni Zürich, falls sie mal lateinische Schriften studieren müssen. Das Lateinobligatorium soll fallen. Eine Mauer entlang der ganzen US-mexikanischen Grenze. So hoch und so dick, dass kein Mexikaner, keine Mexikanerin mehr illegal in die USA einreisen kann. Mit diesem Versprechen ging Donald Trump auf Stimmenfang. Diese Idee ist aber gar nicht neu. Die USA investieren schon seit Jahren Millionen in den Schutz der Grenze zu Mexiko. Das zeigt der Bericht unseres Kollegen in Mexiko, Michael Castricius.
Zwischen Sonora, Mexiko und Arizona, USA ist die grüne Grenze grau, staubtrocken grau. Die Luft flimmert in der Hitze der Wüste über 40 Grad Celsius. Migranten trauen sich zwielichtigen Schleppern an, Kojoten genannt, sickern heimlich in die USA ein. Manche kommen nie an, denn unter den Menschenschmugglern sind einige Kriminelle, die für eine Handvoll Dollar ihre Klienten ausrauben und in der Wüste zurücklassen. Eduardo ist so ein Kojote. Zum Interview fährt er im schwarzen BMW 380 vor. Der Menschenschmuggler nimmt viel Geld von den 10 bis 15 Migranten, die er nachts über die Grenze, über die Berge und durch die Wüste bringt.
In tiempo de calor, sí.
In den Hitzemonaten leiden viele unter Wasserentzug, werden krank und halten den langen Weg nicht durch. Ja, wir Kojoten verlangen viel Geld für unsere Arbeit. Nach Los Angeles kostet es mindestens $3,000, früher nur die Hälfte. Aber jetzt gibt es mehr Überwachung, mehr Grenzpatrouillen, viel Elektronik, Kameras und Sensoren. Denn die Verstärkung der Grenzanlagen ist keinesfalls eine Idee von Donald Trump. Schon seit 10 Jahren rüsten und bauen die USA auf. Über $7 Milliarden haben sie dafür ausgegeben. Die ersten, die davon profitieren, sind Kojoten wie Eduardo und das organisierte Verbrechen. Je schwieriger der Weg nach Norden, desto höher die Preise, die sie von Migranten kassieren können. Noch bleiben offene Gebiete und Schleichwege. Da hat Trump recht, es ist eine löchrige Grenze. Mal nur brusthoher Stacheldraht, mal haben Wanderdünen meterbreite Elemente des Eisenzauns umgedrückt, mal endet die Konstruktion einfach an felsigen Hügeln. Nur etwa ein Drittel der gut 3.100 Kilometer langen Grenze ist hermetisch abgeriegelt. Wer rüber will, muss in lebensgefährliche, abgelegene Gebiete ausweichen. Denn in den Städten ist die Grenze dicht, nahezu unüberwindbar. Zwischen Tijuana und San Diego etwa erinnert sie an die frühere Berliner Mauer, nur ohne Selbstschussanlagen. Rodolfo Corona von der Universität Tijuana registriert 2 Folgen des bisherigen Ausbaus der Grenzanlagen. Die Mauer hält sehr arme Leute vom Rübergehen ab. Das ist zu teuer und zu gefährlich geworden. Es migriert eher die Mittelschicht. Die mexikanische Auswanderung hat sich sehr verändert. Früher gingen vor allem mexikanische Männer immer wieder für ein paar Monate in die USA und kamen dann zurück. Heute kostet das zu viel Geld, ist zu gefährlich. Und deshalb entscheiden sich immer mehr dafür, gleich in den USA zu bleiben und gehen zusammen mit ihrer Familie. Insgesamt aber ist die Zahl der Mexikaner, die ohne Erlaubnis in den USA leben, gesunken. Von 12,7 Millionen 2007 auf heute 11 Millionen. Ein halbes Jahrhundert der Masseneinwanderung sei zu Ende, resümiert das unabhängige US-amerikanische Pew Research Center. Die Sehnsucht nach der Familie daheim sei der wichtigste Rückkehrgrund, die angespannte Arbeitsmarktlage in den USA ein weiterer. Gleichzeitig verlangsamt sich das Bevölkerungswachstum in Mexiko, weniger Jugendliche streben nach Norden. Und schließlich ist auch die massive Abschiebung keine Erfindung von Donald Trump. Allein in den letzten 5 Obama-Jahren sind mit hohem finanziellen Aufwand mehr als 1,7 Millionen Mexikaner deportiert worden. Der 32-jährige Sergio Cortez zum Beispiel. Er hat 17 Jahre lang in North Carolina geschuftet, ohne Papiere, ohne Arbeitsverträge, ohne Rechte. Jetzt ist er mit nicht mehr als 2 Plastiktaschen in der Hand abgeschoben worden. Jetzt will ich nur noch eines, mich in meinem Land ausruhen. Die USA, nein, das hat mir nichts gebracht. Ich stehe jetzt genauso arm da wie vorher. Ich muss noch mal bei Null anfangen. Aber das wird jetzt schwieriger als damals. Ich kehre mit leeren Taschen zu meiner Familie zurück, nichts als leere Taschen. Er lebte wie viele illegale Gastarbeiter in den USA, willkommener Arbeiter, aber unwillkommener Gast. Ständig steigend ist allerdings die Zahl der Migranten aus Mittelamerika, die via Mexiko illegal in die USA einreisen. Honduraner, Guatemalteken und Salvadorianer fliehen vor der ausufernden Bandengewalt. Auf der Aztekenpyramide im Bergstädtchen Malinalco, 1200 Kilometer südlich der Grenze, plagen den 32-jährigen Lehrer Juan Guzmán diese Sorgen nicht. Trump, das sei doch reine Politik, betreffe stolze Mexikaner nicht wirklich.
Fue un golpe, como todos, ¿no?
Klar war sein Sieg erstmal ein harter Schlag, aber nur so, wie wenn uns unsere eigene Regierung beklaut. Das geht vorbei. Was kommt, das kommt. Für Mexikaner gibt es keine Barrieren. Und wenn Trump die Mauer bis in den Himmel baut, dann buddeln wir uns halt unter der Erde durch. Ich habe viele Freunde in North Carolina, die wollen alle da bleiben. Nur die potenziellen Migranten hier machen sich Gedanken. Wird es in den USA mehr Polizei geben? Wie wird man uns behandeln? Mexikaner fragen sich jetzt, gehen oder nicht gehen. Und wenn sie nicht gehen, grinst er, werden die Gringos schon sehen, was sie davon haben. Wenn die Ernte nicht mehr eingeholt wird, keiner Frühstück oder Hamburger zubereitet, wenn die Baukräne stillstehen und der Müll auf den Straßen liegen bleibt.
Michael Castricius aus dem südlichen Nachbarland der Vereinigten Staaten. Und in den USA selbst? Ein Teil des Landes befindet sich zurzeit in einer Art Schockstarre. Die Bevölkerung ist zweigeteilt, das Land ist uneins über sein Selbstverständnis. Und der Atlantik zwischen den USA und Europa scheint in diesen Tagen größer als noch vor der Wahl. Die beiden Kontinente weiter auseinander. Miteinander reden, besser verstehen war deshalb das Ziel dessen, was jetzt folgt. Ein Telefon in die USA, ein Gespräch mit einem Wähler von Donald Trump. Am anderen Ende der Leitung Robert Cox, 74 Jahre alt, weiß, pensioniert, früher Kunstsammler und Kunstberater mit Uniabschluss in Philosophie und romanischen Sprachen. Robert Cox liest seit 40 Jahren täglich die Financial Times, weil er selber neutrale News schätze. Seine Frau ist Engländerin. Cox selber lebte über 30 Jahre in Großbritannien. Heute lebt er im Nordosten der USA in Pennsylvania. Er sagt von sich, er sei weder Republikaner noch Demokrat. Bei unserem Hörer Thomas Zuberbühler.
Herr Cox, ich habe Sie gefunden, weil Sie für die Financial Times einen Leserbrief verfasst haben. Sie beklagen sich darin, dass die Korrespondenten der Times die Wahl Trumps zu negativ interpretieren. Helfen Sie uns. Wie sollen wir hier in Europa denn die Wahl verstehen?
Well, I think the way it should be seen is that on a positive basis.
Ich glaube, die Wahl sollte positiver gesehen werden. Ich bin mir bewusst, dass Donald Trump vieles gesagt und getan hat in der Vergangenheit. Er ist aggressiv. Einige würden sagen, er sei gemein. Aber er ist auch ein Geschäftsmann, der ein großes Unternehmen geführt hat. Er macht, was er will. Was nicht heißt, dass er keine Ratschläge annimmt. Wir erwarten nun von ihm, dass er den Sumpf trockenlegt, wie er es nennt. Dass er die Regulierung zurückfährt. Dadurch wird es mehr Arbeitsplätze geben.
So wie ich Sie richtig verstehe, dann ist es so, dass Sie weniger Staat in Ihrem Leben wollen, aber trotzdem hier in der Schweiz gibt es viele, die zwar verstehen, dass sie das wollen, aber die dann nicht verstehen können, dass sie Mr. Trump gewählt haben. Der ist aus Sicht von vielen einfach zu unberechenbar, zu verrückt. Haben Sie das nie auch gedacht?
There is a side to Mr. Trump, which is perhaps
Trump hat etwas, das nicht so toll ist, wie man es gerne hätte. Aber er wurde nicht eingeladen, um bei einer Verabredung Tee einzuschenken. Er wird sich in einer sehr aggressiven Welt bewegen, voll mit Personen, die ihre eigenen Ansichten haben, wohin sich die Welt bewegen soll. Er besitzt einen starken Charakter. Er hatte Erfolg und Misserfolg in seinem Leben. Er ist ein Verhandler. All das wird ihm helfen, wenn er im Oval Office sitzt.
Aber er hat ja im Wahlkampf so vieles gesagt, dass man von Politikern nicht erwartet. Er hat Minderheiten verunglimpft, er hat Frauen in dem Sinne nicht so respektiert, wie wir uns das hier gewohnt sind. Und trotzdem haben Sie ihn gewählt. Hatten Sie nie Zweifel an seiner Kandidatur, an seiner Persönlichkeit?
Ich habe nie daran gezweifelt, dass er ein erfolgreicher Präsident sein wird. Ich zweifelte nur daran, ob er die Leute im Land erreichen kann, wegen seinen Aussagen zu Beginn. Aber man darf nicht alles, was er zu den Minderheiten gesagt hat, für bare Münze nehmen. Der Wahlkampf ist wie ein Zirkus. Man muss laut schreien, damit man gehört wird. Und ich glaube, wir werden sehen, dass er als gewählter Präsident einen sanfteren Ton anschlagen wird und wir die Diskussionen hoffentlich bald hinter uns lassen können.
Hier in der Schweiz und in Europa haben viele Angst, dass die Welt mit Donald Trump gefährlicher wird. Ich auch ein bisschen. Sie nicht?
Die Welt war schon immer ein gefährlicher und unsicherer Ort. Es ist jetzt nicht anders. Mir gibt es ein gutes Gefühl zu wissen, dass Donald Trump ein Verhandler ist. Er hat für sich die besten Geschäfte getätigt. Also nehme ich an, dass er auch für unser Land das Beste herausholen wird.
In Europa und hier in der Schweiz fragen wir uns, für was stehen denn die USA jetzt? Darf ich Sie fragen, für was stehen die USA aus Ihrer Sicht?
Die USA sind das Bollwerk der Freiheit. Wir sind ein Land, in das die Leute kommen und wo sie erfolgreich sein können. Wir haben die Meinungs- und Redefreiheit. Wir haben einfach diese Gabe, klar zu sagen, was wir denken, darüber zu diskutieren, wohin unser Land steuern soll. Und diese Gabe wollen wir, wenn es geht, auch anderen Ländern fernab mitgeben. Und so als Beispiel vorangehen und zeigen, wie eine Regierung auf ihre Leute hören sollte.
Sagt Robert Cox, ein pensionierter Trump-Wähler, auf Fragen von Thomas Zuberbühler. Carpe diem. Auch viele Nicht-Lateiner kennen den Spruch «Pflücke den Tag, genieße den Tag». Bald könnte es in der Schweiz weniger Menschen geben, die Latein verstehen. Seit der Renaissance die Sprache unserer Kultur. Heute Nachmittag gibt es an der Universität Zürich nämlich einen Vorentscheid. Ob der Lateinunterricht im deutschen Seminar in Zukunft nicht mehr obligatorisch sein soll. So wie es die Universitäten in Basel und Bern bereits entschieden haben. Eine Stufe weiter unten an den Mittelschulen wird diese Entwicklung kritisch beobachtet. Dort befürchten die Schülerinnen und Lehrer, dass auch der Lateinunterricht am Gymnasium bedroht ist. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner.
Ja, doch, sehr gut. Also wer könnte jetzt mit Victis ac sub motis gemeint sein? Wer sind denn die Besiegten? Und
es ist kurz vor 8 Uhr in der Kantonsschule Limmatal in Urdorf. Und auf dem Stundenplan der vierten Klasse steht ein Klassiker des Lateinunterrichts, der Gallische Krieg. Lehrerin Melanie Kissling erzählt anhand eines lateinischen Comics, wie die Helvetier gegen die Truppen Cäsars kämpften.
Qui hominum millibus circiter quindeci, agmen hostium claudebant. Claudere, das steht hier nicht angegeben.
Die Klasse beteiligt sich rege. Die sieben jungen Frauen und zwei Männer lesen vor, übersetzen, stellen Fragen. Und sie scheinen Spaß zu haben.
Ich finde es allgemein ein cooles Fach. Ich meine, nein, aber im Ernst, auch der geschichtliche Aspekt, wo eben da mit Cäsar, wo man da über Schlachten redet, das gefällt mir jetzt eigentlich schon, muss ich sagen.
Also ich finde auch, es hilft auch extrem, wenn man andere Fremdsprachen lernt, zum Beispiel Spanisch und Italienisch. Das hilft einem wirklich zu, also man kennt einfach, man weiß schon, wie die Sprache ein bisschen aussieht, man kennt den Stamm, wie das Wort aussieht und man kann es dann einfach viel leichter lernen. Also man kann es auch, es hilft auch im Deutsch mit den Fremdwörtern und es ist einfach mega spannend.
Latein sei mega spannend, ja sogar cool. Die neuen Schüler wissen, dass sie mit dieser Haltung an ihrem Schulhaus nicht unbedingt in der Mehrheit sind.
Die anderen finden alle, ja, Latein ist scheiße. Und ja, also man muss schon ein bisschen Überwindung anbringen, um die Richtung zu wählen.
Und dann werden wir eh so als die aus der Seite abgeschämpft, das sind wir eigentlich gar nicht.
Trotz der offensichtlichen Begeisterung, alle in der Klasse haben auch ihre Sorgen mit dem Latein und können sofort etwas nennen, worauf sie lieber verzichten würden.
Vielleicht auf den vielen Nebensatz. Es ist alles so verschachtelt und es ist echt kompliziert.
Ich finde, so die grösste Zeit, die wir die Hause verbringen, ist wirklich mit Wörtern lernen. Und das ist einfach das Ding, dass ein Wort in etwa 6 Bedeutungen kann haben. Ich meine, dass etwas gleichzeitig hoch und tief kann bedeuten, kann für den Lehrer Sinn machen. Für uns macht es halt nicht so Sinn, aber ja. Yeah.
Latein bedeutet also viel büffeln. Die meisten in der Klasse nehmen diesen Kauf, denn sie wollen später studieren. Latein sei zwar nicht für jedes Studium obligatorisch, aber sicher nützlich, glauben sie, zum Beispiel in der Medizin.
Ich muss noch trotzdem den ganzen Körperteil lernen und die sind dann trotzdem alle auf Latinisch. Also ich meine, wenn man das irgendwie schon kann. Also ich finde, so Latein kann einfach immer etwas bringen, auch wenn es jetzt nicht direkt getestet wird. Im Hintergrund muss man es irgendwie dann doch haben.
Andere in der Klasse könnten sich ein Germanistikstudium vorstellen. Und sie würden es bedauern, wenn nun auch die Universität Zürich die Lateinpflicht für dieses Studium abschaffen würde. Damit gehe ein wichtiger Teil der Sprache verloren. Denn, sagt diese junge Frau, Latein sei nur dann eine tote Sprache, wenn man sie auch sterben lasse.
Wir bewahren die als Latein vor dem Aussterben. Wir, die jetzigen Menschen, sind die, die möchten, dass es auch noch Zukunft hat und dass man es nicht vergisst.
Christoph Brunner war bei den lateinbegeisterten Gymnasialschülern. Die Universität Zürich entscheidet also heute Nachmittag. Alexander Chappet, einer der bekanntesten Stadtpräsidenten der Schweiz. Ende Jahr legt der Berner sein Amt nieder. Wer danach kommt, ist offen. Gleich 9 Kandidierende wollen Alexander Chappet beerben. So viel Auswahl hatte Bern noch nie. Brigitte Mader.
So links wie Bern ist keine andere Stadt in der Deutschschweiz. Seit 24 Jahren regiert hier eine Allianz aus SP und Grünen. 3 von 5 Sitzen in der Stadtregierung besetzt dieses Bündnis. Fast 60% der Wählerinnen und Wähler hat es hinter sich. Fest in SP-Hand war in diesen 24 Jahren linksgrüner Vorherrschaft auch das Stadtpräsidium. Und alles war bereits schön aufgegleist, damit es nach dem Abgang von Aushängeschild Alexander Chappet so weitergeht. SP-Frau Ursula Wies, seit 4 Jahren in der Stadtberner Exekutive, sollte nachfolgen und die erste Frau im Berner Stadtpräsidium werden. Doch so einfach sollte es die Altnationalrätin dann doch nicht haben auf ihrem Weg an die Spitze der Stadt. Konkurrenz aus den eigenen Reihen meldete sich mit Alec von Graffenried von der Grünen Freien Liste, einem ehemaligen Nationalratskollegen, und Franziska Teuscher vom Grünen Bündnis, der amtierenden Sozialdirektorin. Fast wäre das Bündnis von Linken und Grünen an diesem internen Konkurrenzgerangel zerbrochen. Doch man raufte sich zusammen und lächelt jetzt sogar gemeinsam von Wahlplakaten und Flyern. Denn wer das Stadtpräsidium will, muss es auch in die Stadtregierung schaffen. Gewählt wird da nach Proporz. Und da zählen Blöcke und nicht Köpfe. Das Jekami im linksgrünen Lager, es hätte die große Chance für die Bürgerlichen sein können, für FDP, SVP und die bürgerlichen Mitteparteien. Doch statt mit einer starken Kandidatur Paroli zu bieten und die Kräfte zu bündeln, schaut dort jeder für sich. Die beiden amtierenden Regierungsmitglieder, Rethonhauser von der CVP und Alexander Schmidt von der FDP, benutzen ihre Stadtpräsidiumskandidatur als Wahllokomotive für ihre Wiederwahl und die SVP hat gleich 3 Kandidaten für die Nachfolge von Chappet nominiert, darunter Nationalrat Erich Hess. So viel Auswahl wie noch nie fürs Stadtpräsidium von Bern, Am Schluss dürfte einmal mehr die links-grüne Seite feiern. Ihrem Bündnis sei Dank, dürften sie das Stadtpräsidium in ihren Reihen behalten können. Mann oder Frau, das ist die Frage, die offen bleibt. Beantwortet wird sie kaum schon am 27. November. Bei so viel Kandidierenden ist ein zweiter Wahlgang wahrscheinlich. Bis dann bleibt Alexander Czepet Stadtpräsident und das Amt in SP-Hand.
Brigitte Mader. Hat es Sie auch schon geärgert, wenn sie ein E-Bike überholt hat? Dann sind Sie in bester Gesellschaft mit Fabian Cancellara. Der Radprofi ist nun unser Gast im Tagesgespräch auf SRF 1 und SRF 4 News nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Maybrit Horlacher.
Der deutsche Volkswagen-Konzern plant, weltweit rund 30.000 Arbeitsplätze abzubauen, davon in Deutschland 23.000. Auf Kündigungen will VW bis 2025 aber ausdrücklich verzichten. Vor einem Jahr wurde eine nationale Strategie gegen Antibiotikaresistenzen verabschiedet. Bis jetzt seien 2/3 der beschlossenen Maßnahmen in Angriff genommen worden, haben heute die zuständigen Bundesämter Bilanz gezogen. Die syrische Armee und die russische Luftwaffe haben ihre Angriffe auf den Ostteil der Stadt Aleppo verstärkt. Nach einem Bombardement habe eines der letzten noch funktionierenden Spitäler seinen Betrieb einstellen müssen, meldet eine Hilfsorganisation.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.